7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 17. Januar. Das neue Jahr ist noch keine 3 Wochen alt, aber es hatte es bislang schon in sich. Und die anstehende 4. Kalenderwoche, die hat auch noch einige Highlights zu bieten. Unter anderem steht ein Zinsentscheid der Bank of Japan an und wir geben einen Ausblick auf die demnächst startende Hauptversammlungssaison. Ein besonderes Augenmerk wird jedoch auf das Weltwirtschaftsforum in Davos gerichtet sein. Zeitgleich mit dem Start des 5-tägigen Treffens von Spitzenvertretern aus Politik und Wirtschaft wird ja der neue, alte US-Präsident Donald Trump vereidigt. Und seine imperialistischen Überlegungen im Vorfeld seines Amtsantritts lassen ja nichts Gutes erahnen. Besonders auch angesichts dessen, wie uneins die Lage in Europa, insbesondere in Deutschland, Frankreich oder Österreich ist. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit unserem Chefredakteur Sebastian Schmidt sowie meiner Kollegin Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Zunächst aber werfen wir einen Blick zurück auf ein Ereignis dieser Woche. Ich hatte ja schon erwähnt, dass diese Woche einiges zu bieten hatte. Da hat nämlich auch Volkswagen berichtet, wie viele Fahrzeuge im vergangenen Jahr neu auf die Straßen gerollt sind. Und da frage ich direkt mal bei Sabine Reifenberger, die sich das angesehen hat. Hallo Sabine.
Hallo Franz.
Da frage ich doch direkt mal bei dir nach, wie sieht es denn bei der einstigen Industrieikone aus?
Also, der Volkswagen-Konzern hat im vergangenen Jahr weltweit mehr als 9 Millionen Neufahrzeuge auf die Straße gebracht. Das waren allerdings 2,3% weniger als im Jahr zuvor. Und ursprünglich wollte VW eigentlich den Wert um 3% steigern. Das Ziel hatten die Wolfsburger dann im September bereits kassiert und damals dann den gesenkten Zielwert von rund 9 Millionen Fahrzeugen ausgerufen. Und immerhin dieses reduzierte Ziel ist jetzt also erreicht.
Wo sind denn die Autos besonders gefragt?
Der wichtigste Absatzmarkt ist nach wie vor hier in Westeuropa, auch wenn die Auslieferungen da im vergangenen Jahr leicht gesunken sind. Aber allein in Westeuropa hat VW 3,2 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert und besonders gewachsen ist Südamerika mit knapp 600.000 Fahrzeugen und in Nordamerika, da wurden mehr als 1 Million Autos ausgeliefert.
Okay, das klingt jetzt gar nicht so schlecht, aber in China scheint Volkswagen weniger gut anzukommen.
Genau, und das ist ein Problem. Das liegt auch an einem ziemlich erbittert geführten Preiskampf in der Region. Die Auslieferungen in China sind um 9,5% gesunken auf immer noch 2,9 Millionen Fahrzeuge. Dass allerdings VW in China weniger als 3 Millionen Autos ausliefert, das hat es zuletzt 2012 gegeben. Und der größte Verlierer in China waren 2024 im Konzernverbund die Marken Porsche. Die haben 28% weniger Autos ausgeliefert. Und bei Audi gab es einen Rückgang um 11%.
Ja, das ist natürlich nicht so schön. Was sagt denn VW dazu?
Also bei VW heißt es dazu, die Auslieferungen in China hätten sich erwartungsgemäß entwickelt. Die Wettbewerber würden eben neue Modelle mit hohen Preisnachlässen auf den Markt bringen und in diesem Umfeld sei dann das VW-Ergebnis eben solide, weil VW stärker auf Profitabilität setze und also diesen Preiskrieg da nicht so mitgehen will. Perspektivisch soll eine lokale Produktion für den chinesischen Markt das Geschäft dann wieder ankurbeln. Und bis 2030 will der VW-Konzern in China zumindest wieder auf 4 Millionen jährlich verkaufte Fahrzeuge kommen.
Jetzt aber zur anstehenden Woche. Wir legen los mit dem World Economic Forum. Und hierzu begrüße ich unseren Chefredakteur Sebastian Schmidt. Hallo Sebastian.
Hallo Franz, freut mich hier zu sein.
Ja, freut mich auch. Sebastian, schon vergangenes Jahr waren die Vorzeichen vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos düster. Fast 2/3 der befragten Entscheider fürchteten sich seinerzeit vor turbulenten, wenn nicht gar stürmischen Zeiten in den kommenden 10 Jahren. Und ein Jahr später ist es in der Tat bereits deutlich turbulenter und stürmischer. Noch ist unklar, mit wem die neue US-Regierung zum Weltwirtschaftsforum anreist. Woran liegt das und worauf muss sich die Weltöffentlichkeit einstellen?
Gut, Donald Trump wird ja am Montag, das ist der erste Tag des Weltwirtschaftsforums, überhaupt erst vereidigt. Das heißt, auch seine Minister und so weiter kommen erst dann danach ins Amt. Also insofern ist noch relativ unklar, wer kann dann überhaupt reisen. Eine Sache scheint allerdings jetzt geklärt zu sein. Und zwar Donald Trump wird selbst per Videoschalte zugeschaltet werden und am Mittwoch zu den Forumsteilnehmern sprechen. Er war übrigens auch der erste US-Präsident in der jüngeren Vergangenheit, der überhaupt persönlich mal beim Weltwirtschaftsforum zugegen war, sodass er da schon eine gewisse Verbindung hat.
Okay, jetzt ist Donald Trump ja etwas, sagen wir mal, schwer auszurechnen. Und es gab ja zuletzt so einige Ankündigungen von ihm, die recht offensiv klangen. Da braucht es ja eine internationale Antwort. Aber die Lage ist ja unter anderem in Europa auch nicht die beste im Moment, oder?
Nee, sicher nicht. Das Motto des diesjährigen Weltwirtschaftsforums wird sein: Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter. Nun, so intelligent kommt einem das Zeitalter mitunter nicht vor, wenn man sich überlegt, wie zerstritten und vor allem die Zusammenarbeit ist schwierig, wie zerstritten das doch ist, auch in Europa. Wir haben in Frankreich eine Regierung, die mehrfach umgebildet werden musste und einen Präsidenten, der geschwächt ist, wie vielleicht lange nicht. Wir haben in Deutschland selbst das Problem, dass wir gerade ein Machtvakuum haben, weil die alte Regierung ja schon zerfallen ist und Neuwahlen sind erst einen Monat nach Davos. Wir haben in Österreich eine, sagen wir mal, sehr schwierige Regierungsbildung, die erstmals unter Beteiligung der rechtsextremen FPÖ oder unter Leitung der rechtsextremen FPÖ stattfinden soll. Also ich würde sagen, Europa war schon deutlich geeinter in den letzten Jahren. Das ist sehr schwierig. Und wie man dann auch als Kommissionspräsidentin, die natürlich geschwächt ist, in Verhandlungen mit den USA treten soll, wo Donald Trump jetzt natürlich gerade noch zu Beginn der Amtszeit kraftstotzend daherkommt und sagt, ja, ich habe gewonnen, jetzt müssen erstmal alle zu mir kommen und ich nehme jetzt erstmal, was ich will. Das ist schon schwierig. Nichtsdestotrotz ist die innere Einigkeit auch bei der Trump-Regierung nur bedingt da, wie man bei der Feuerkatastrophe gesehen hat in Kalifornien, wo es inneramerikanisch schon jede Menge Streitigkeiten gibt zwischen ihm und dem kalifornischen Gouverneur oder auch in Reihen der Republikaner selbst. Also insofern sehr, sehr unübersichtliche Lage, viel Streit und insofern an sich kommt das Motto genau richtig: Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter. Das wäre vielleicht was, was sich alle mal hinter die Ohren schreiben sollten. Dann würde auch ein bisschen mehr vorangehen.
Ja gut, aber es gibt ja noch zum Beispiel Konfliktherde, wenn man betrachtet, wie es bei den US-Tech-Konzernen aussieht. Da müsste ja Europa eigentlich auch eine klare Front bilden. Das fällt nur gerade sehr, sehr schwer. In den USA haben sie sich ja tatsächlich direkt hinter Trump gestellt, weitgehend, und sind auf den Kurs eingeschwenkt, die Chefs aus dem Silicon Valley. Ist denn ein ähnliches Verhalten von den europäischen Pendants, also jetzt nicht nur Tech-Konzerne, sondern überhaupt Unternehmenslenker, zu erwarten?
Ja, also das kommt natürlich wahrscheinlich ganz stark darauf an, auch wie abhängig ist jemand vom amerikanischen Markt. Denn es sind ja mitnichten nur die Tech-Konzerne, die eingeschwenkt sind. Wenn wir nur an die Banken denken, die sich allesamt praktisch aus der Net Zero Banking Alliance verabschiedet haben und dem Klimaschutz, der in den letzten Jahren ganz groß auf die Fahnen geschrieben wurde, fast schon abgeschworen haben oder zumindest ihn so tief gehängt haben, dass er nicht mehr groß auffällt und Donald Trump im Zweifel nicht mehr stört. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie das mit den hiesigen Unternehmen ist. Die sind sicherlich vorsichtig, was das angeht, gerade wenn sie viel US-Geschäft haben. Ob man da jetzt allerdings so eine 180-Grad-Wende, wie man das bei einigen Tech-Konzernen gesehen hat, sehen wird, ich denke mal nicht, denn umgekehrt ist man natürlich auch hier in Europa unterwegs und in Europa sind die Vorzeichen ja doch nochmal etwas andere als in den USA, sodass das sicherlich ein Balanceakt ist, wie es in der Vergangenheit aber auch schon war, wenn man beispielsweise in China und in den USA tätig war und da ganz unterschiedliche, ja, Signale bekommen hat aus den verschiedenen Regionen.
Sebastian, du fährst ja hin zum Weltwirtschaftsforum zum ersten Mal, wenn ich das richtig sehe. Gibt es etwas, worauf du dich besonders freust oder was da besonders spannend ist aus deiner Sicht?
Es wird auf jeden Fall für mich interessant sein zu sehen, wie konkret die Gespräche sind, die da miteinander laufen, wie offen tatsächlich die Gespräche sind. Denn das Ziel ist ja, dass es ein informeller Austausch ist unter Wirtschaftsführern und Politikern. Ich meine, da kommen natürlich auch noch eine Menge andere, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Ursula von der Leyen wird da sprechen, Zelensky wird da sprechen und es sind insgesamt 60 Regierungschefs. Ich glaube, der Vizeregierungschef von China ist da. Dann sind es eine Menge Unternehmer, die da sind. Und für mich wird es erstmal interessant sein, da in den Austausch zu gehen, weil es auch für uns natürlich wichtig ist, ein bisschen zu erspüren, in welche Richtung sich die Welt jetzt orientiert unter den anderen geopolitischen Voraussetzungen, die wir jetzt haben. Und ja, ich bin erstmal offen. Es ist das erste Mal. Ich sammle Erfahrungen und vielleicht können wir danach nochmal drüber reden und ich berichte, wie es denn war.
Ja, sehr gerne. Also das Weltwirtschaftsforum verspricht ja auf sehr vielen Ebenen sehr, sehr spannend zu werden. Und ich freue mich schon auf die Eindrücke, die du dann mitbringst. Sebastian, vielen Dank für den Überblick über die wirklich schwierige Gemengelage in der Weltwirtschaft oder in der Weltpolitik allgemein.
Ja, danke. Gerne.
Darüber hinaus hat die nächste Woche noch einige weitere spannende Themen in petto. Und darüber spreche ich jetzt auch nochmal mit meiner Kollegin Sabine Reifenberger. Sabine, am Donnerstag und Freitag schauen wir auf Japan, denn da trifft sich die Bank of Japan. Auch dort hat man sich ja im vergangenen Jahr von der Nullzinspolitik verabschiedet. Und nun könnte der Zinssatz steigen.
Ja, derzeit liegt der kurzfristige Zinssatz bei 0,25%. Und der Führungskreis der Bank of Japan, der könnte den Satz auf 0,5% anheben. Beobachter am Finanzmarkt, die halten einen Zinsschritt noch im Januar für wahrscheinlich, weil die Voraussetzung für so eine Zinsanhebung, auf die die Bank sich im Dezember geeinigt hatte, diese Voraussetzungen sind jetzt weitgehend erfüllt.
Okay, welche Faktoren sind das?
Also wichtig war den Notenbankern ein fortgesetztes Preis- und Lohnwachstum bei einer stabilen Konjunktur. Der Chef der Bank of Japan, Kazuo Ueda, der hat auch schon signalisiert, dass die Zentralbank ihr Möglichstes tun wolle, um einen Markteinbruch bei einer Zinsanhebung zu vermeiden. Einen solchen Crash hatte es nämlich im Juli gegeben, nach der damaligen Zinserhöhung von 0,1 auf 0,25%.
Okay, das klingt ja so, als sei die Zinserhöhung eigentlich beschlossene Sache, oder?
Weitestgehend schon, aber man muss sagen, ein kleines Hintertürchen hat sich die Bank of Japan offen gelassen. Der Vizegouverneur der Notenbank, Ryosu Himino, der hat kürzlich mit Blick auf die US-Wirtschaft gesagt, dass er davon ausgehe, dass eben die US-Wirtschaft vorerst wohl stark bleiben werde. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass die allgemeine Richtung der Wirtschaftspolitik wahrscheinlich dann in Donald Trumps Antrittsrede am Montag deutlich werde. Und sollten die ersten Amtshandlungen von Trump jetzt den Finanzmarkt jäh erschüttern, dann hätte die Bank of Japan dadurch noch ein kleines Schlupfloch, um eine Zinserhöhung weiter aufzuschieben.
Okay, dann werfen wir einen Blick auf die übernächste Woche beziehungsweise auf ein Thema, wo jetzt schon Einladungen rausgehen, denn demnächst startet die Saison der Hauptversammlung bei den Unternehmen. Und dieses Jahr macht ThyssenKrupp im MDAX am 31. Januar den Anfang und dann folgen im Februar schon Siemens, Siemens Healthineers, Siemens Energy und Infineon. Und eines haben sie gemeinsam: alle diese Versammlungen werden, wie bei den meisten großen Unternehmen, virtuell stattfinden.
Ja, genau. Virtuelle Hauptversammlungen sind inzwischen fast schon der Standard bei den großen DAX-Konzernen. Für 2025 haben zum Beispiel auch BASF und SAP angekündigt, dass sie erstmals komplett online gehen werden. Das hat organisatorische Vorteile, auch ökologische, weil man Reiseaufwand vermeidet und natürlich ist es auch günstiger.
Ja gut, aber bei Aktionären ist das Format nach wie vor nicht sonderlich beliebt. Da gibt es ja durchaus Kritik.
Das ist richtig. Deshalb lassen die meisten Gesellschaften auch weiterhin Vorsicht walten, wenn sie die Aktionäre um die Ermächtigung für weitere Online-Versammlungen bitten. Das Gesetz lässt da 5 Jahre zu und zum Auftakt hatten die meisten Unternehmen diesen Spielraum aber nicht ganz ausgeschöpft. Und dabei bleiben viele auch. Also Siemens, Siemens Energy und TUI zum Beispiel, die müssen sich jetzt neue Ermächtigungen erteilen lassen, bleiben aber auch bei der Wiedervorlage jetzt bei einem Zeitraum von 2 Jahren.
Na gut, aber Infineon hat sich ja für eine pragmatische Lösung entschieden. Die Versammlung 2025 bleibt virtuell, aber für 2026 planen sie schon jetzt eine Präsenzveranstaltung.
Genau, allerdings soll auch da die Ermächtigung für Online-HVs dennoch erneuert werden, damit man eben flexibel ist. Das virtuelle HV-Format, das habe sich zwar grundsätzlich bewährt, heißt es bei Infineon, allerdings sollen die Aktionäre eben selbst in regelmäßigen Abständen über die Ausführung der HV entscheiden können und deswegen jetzt eben eine neue Ermächtigung wieder für einen Zeitraum von 2 Jahren und einmal eine Präsenzveranstaltung. Und bei Siemens Energy ist es ein Stück weit ähnlich. Die haben noch nie zuvor in Präsenz die HV abgehalten. Aber laut Aufsichtsrat Joe Käser erwägt man jetzt für 2026 ebenfalls eine physische Hauptversammlung in Präsenz. Und zwar, wie es heißt, zu Vergleichszwecken. Und entsprechende Räume sind wohl auch schon reserviert.
Okay, und dann gibt es ja noch ein Thema, das auf Hauptversammlungen immer wieder für Diskussionsstoff sorgt. Und zwar die Abstimmung über die Vergütungsberichte. Bei wem könnte es denn da besonders spannend werden?
Ja, da dürfte es besonders bei Siemens Energy interessant werden, insbesondere mit Blick auf die Systeme zur Vergütung. Der Hintergrund ist da eine staatliche Milliardenbürgschaft, die hat Siemens Energy 2023 erhalten. Und mit dieser Bürgschaft kam, wie es dann durchaus üblich ist, eben das Verbot für Dividendenzahlungen und auch für Bonizahlungen an die Vorstände. Das hat natürlich deutliche Auswirkungen für deren Gehälter. Der Vorstand muss voraussichtlich bis 2026 für 3 Geschäftsjahre komplett auf den variablen Gehaltsbestandteil verzichten. Und der Vergütungsausschuss des Aufsichtsrats, der will jetzt eine faire Lösung finden für die Vorstandsmitglieder, um eben, wie es heißt, eine wettbewerbsfähige Vergütung für die Zeit nach diesen Restriktionen anbieten zu können. Man hat natürlich etwa Sorge, dass der Vorstand abhanden geht und möchte ihn während der Phase der Bonusrestriktion ganz gerne halten. Vorgesehen ist jetzt deshalb dem Vorstand für das erste Geschäftsjahr nach dem Ende der Beschränkungen, also voraussichtlich 2027, dann über eine Einmalvergütung diesen Verzicht der Vorjahre zu entschädigen. Und darüber muss eben mit den Aktionären einmal diskutiert werden.
Und nun zu dem, was die anstehende Woche darüber hinaus noch zu bieten hat. Am Montag sind die Börsen in den USA wegen des Feiertags Martin Luther King Day geschlossen. In China wird der Zinsentscheid der People's Bank of China erwartet. Am Dienstag gibt der Europäische Automobilverband ACEA in Brüssel Zahlen zu den Kfz-Neuzulassungen für den Monat Dezember bekannt. Und die Jahresauftaktpressekonferenz des Verbands der Automobilindustrie VDA findet statt. Am Mittwoch gibt es den Jahresempfang der Wirtschaft 2025 mit CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz in Mainz. Am Donnerstag folgen der Zinsentscheid der norwegischen Norges Bank und der türkischen Zentralbank. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und dann noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es gibt ein neues Inhaltsangebot der Börsenzeitung, nämlich den Private Markets Hub, die Anlaufstelle für Private Markets Insights. Der Bereich umfasst nicht nur den bereits erfolgreich etablierten Podcast Betting Billions, sondern auch einen Newsletter dazu mit Informationen und Analysen zu Themen von Private Equity über Venture Capital bis hin zu Infrastruktur, Immobilien und Private Debt. Und dann möchte ich schon mal ein besonderes Highlight in dem Zusammenhang erwähnen, auch wenn es noch lange hin ist bis dahin. Im Oktober findet dann nämlich die Private Markets Week 2025 der Börsenzeitung statt. Die exklusive Plattform für Insider, Investoren und Entscheider aus Private Equity, Infrastruktur, Real Estate und Private Debt. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 17 Uhr. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Wochenabschluss und erholen Sie sich gut am bevorstehenden Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch und wir hören uns nächsten Freitag wieder und freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.